Leben zwischen Liebe und Hass, das ist das Thema des heutigen Abends. Ich denke an Karin, 17 Jahre alt. Mit 16 hat sie den Thorsten kennengelernt bei einer tollen Party und seither sah man sie immer zusammen. Auf dem Schulhof, auf dem Marktplatz, in der Disco. Ein Herz und eine Seele. Die Welt war rosarot eingepinselt und der Himmel mit Bastgeigen gepflastert. Über was man auch sprach, über Schule oder Mode, über Fußball, in allem war man sich einig. Und auf einmal erschien er eines Samstags nicht. Er telefonierte weniger. Und wenn man sich traf, hatte man sich auch nichts mehr zu sagen. Sie wunderte sich eigentlich nicht, als ihre Freundin sagte, du, ich habe ihn mit einer anderen im Kino gesehen. Mach dir nichts draus. Aber das schlug in ihr ein wie eine Bombe. Warum hatte er ihr nichts gesagt? Solch eine Gemeinheit. Solch eine Unverschämtheit. Und in den nächsten Wochen geschah das in ihr, was in vielen Menschen immer wieder passiert. Dass dieses liebenswerte Bild des Freundes in eine Hassfigur verwandelt wurde. Sie konnte nur noch mit Hass an ihn denken. Mit Liebe hat es begonnen. Und mit Hass hört es auf. Oder ich denke zum Beispiel an Friedrich Engels. Wissen Sie, Friedrich Engels. Für ihn bedeutete die Konfirmation nicht einfach Abschiedstag, sondern Kehraus aus der christlichen Gemeinde hinaus. Am Konfirmationstag hat er sich für diesen Jesus entschieden und er schrieb Jesusgedichte und Gebete. Und einige Jahre später geriet er an ein Buch von David Friedrich Strauß, das dieser blitzgescheite schwäbische Stiftskopf im Jahre 1835 geschrieben hat, das Leben Jesu kritisch betrachtet. Und in diesem Buch schüttet David Friedrich Strauß die ganze AIDS Säure über diesen Jesus aus, dass nichts mehr von ihm übrig blieb. Auch bei Friedrich Engels ist nichts mehr übrig geblieben. Er reiste nach Berlin und schlug sich auf die Seite der radikalen Hegelianer. Und dann rutschte er weiter ab. Aus der Liebe zu Jesus wurden Hassgedanken. Religion ist Opium fürs Volk. Er kam in den Umkreis von Karl Marx und wusste, dass man eigentlich diese fromme Schwarmgeisterei bekämpfen muss. Nichts war übrig geblieben, außer einem abgrundtiefen Hass gegen diesen Jesus. Mit Liebe hat es begonnen und mit Hass aufgehört. Und so ist es immer. Wir pendeln nicht nur zwischen Liebe und Hass in unserem Leben. Zwischen Liebe und Hass ist ein gefährliches Gefälle. Wir fangen auf der einen Seite an und enden schließlich beim Hass. Menschenhasser, Bibelhasser, Gotteshasser. Ich möchte Ihnen dieses Gefälle wieder an einem Mann illustrieren, von dem das Neue Testament erzählt. Vorgestern sprachen wir von Zachäus, gestern von dem sogenannten reichen Jüngling. Und heute Abend möchte ich Sie an diesen viel zu schnell abqualifizierten, verlorenen Sohn erinnern. Der wollte ja gar nichts anders als leben. Er wollte wirklich leben. Er wollte endlich leben. Er wollte ganz leben. Bitte, er war kein verbohrter Protester, der sich eine Lederjacke anlegte, drei große M studierte, Marx, Mao und Marcuse, und sich dann an den Umsturz der häuslichen Verhältnisse machte. So schlecht fand er das elterliche Haus gar nicht und er fühlte sich zeitweilig auch wohl darin. Er war kein verbohrter Protester. Er war auch kein verspäteter Aufklärer, so ein Fußkranker des 18. Jahrhunderts, der kurzerhand seinen Vater für tot erklärte und sich mit dem Glaubensbekenntnis eines Ludwig Feuerbach brüstete, ich glaube an den Menschen, ich glaube an den Heiligen Geist des Fortschritts. Nein, er wusste, dass sein Vater lebt und mit ihm durchaus zu reden ist. Er war kein verspäteter Aufklärer und er war erst recht kein Playboy, der irgendwo in der Stadt im großen, seichten Leben untertauchen wollte. Nein, oberflächlich war er nicht. Und er hatte einen Kopf, den er nicht nur zum Fußballspiel einsetzte, sondern zum Nachdenken. Er dachte über ein Leben nach, das sich eigentlich lohnen müsste und lohnen könnte. Und dabei kam er zuerst auf drei Grundgedanken. Erstens, ein vertrotteltes Leben bringt es nicht. Schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, essen, Feierabend, essen, Fernseh gucken, essen, schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, essen. Das ist ja der Rhythmus einer Ameise. Und Glück und Behagen als Selbstzweck, so hat einer der begabtesten Männer unserer Weltgeschichte gesagt, nämlich Albert Einstein, Glück und Behagen als Selbstzweck ist das Ideal einer Schweineherde. Nein, ein vertrotteltes Leben bringt es nicht. Zweitens, ein arbeitsreiches Leben bringt es auch nicht. Nichts gegen die Arbeit, vor allem nicht hier im Schwabenland. Hier wohnen ja die fleißigsten Leute und die allerfleißigsten im Kreis Leonberg, Kreis Ludwigsburg. Aber, Freunde, der Sinn des Lebens kann doch nicht sein, nur zu arbeiten. Hermann Kasack hat dies in seinem Buch Die Stadt hinterm Strom treffend karikiert. In dieser Stadt der Toten, die er beschreibt, tun alle dasselbe wie im Leben. Auf dem Marktplatz wird gehandelt und getauscht und verkauft und eingekauft und am Schluss landet alles wieder beim ursprünglichen Besitzer. Vor dem Friseurladen steht eine Schlange Menschen. Wer frisch rasiert ist, stellt sich gleich wieder hinten an. Denn bis er wieder vorne ist, ist Zeit zum Neurasieren. Und zwei große Fabriken beherrschen dieses Stadtbild. In der einen Fabrik werden Kunststeine hergestellt. Aus welchem Rohmaterial? Selbstverständlich kommt dieses Rohmaterial von der anderen Fabrik, wo diese Kunststeine wieder in Sand vermahlen werden. Und dann beschreibt er jene Kantine, wo die Menschen gierig essen, aber keiner wird satt. Von der Arbeit wird niemand satt. Und Wilhelm Busch, der bekannte Evangelist, sagte es doch immer wieder, dieser Spruch, den wir lesen können, nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich. Das sei die Todesanzeige für einen Karrengaul, aber nicht für einen Menschen. Nein, ein arbeitsreiches Leben bringt es nicht. Und drittens, ein narkotisiertes Leben bringt es erst recht nicht. Das Gefühl der Sinnlosigkeit, das gegenwärtig die Grenzen ohne Visum überschreitet, erzeugt Fluchtgedanken. Nur weg von diesem sinnlosen Leben, weg ins Vergnügen, in die Diskotheken, in den Alkohol, in die harten Drogen und ganz am Ende in den Selbstmord. Aber das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, um es zu zerstören. André Malraux, der Franzose, hat doch recht, wenn er sagte, niemand lebt davon, dass er das Leben verneint. Wir leben doch nicht, um nicht zu leben. Ein narkotisiertes Leben bringt es erst recht nicht. Das dachte der junge Mann. Und dann fragte er sich weiter, was gehört denn eigentlich zu einem wirklichen Leben? Und dann kam er zu dem Schluss, dazu braucht es ein Grundrecht auf Leben und ein Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Jeder, der leben will, braucht ein Grundrecht auf Leben und ein Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Jeder braucht dieses Grundrecht. Jeder. Es geht doch nicht an, dass wir einen alten Menschen auf der Intensivstation einfach vom Tropf abhängen, weil er keine Lebenserwartung mehr hat und ja doch nur Schmerzen ausgeliefert ist. Wer weiß denn, was sein Gott mit ihm noch in diesen Stunden, Tagen und Monaten zu reden hat? Es geht doch nicht an, dass wir einen alten Menschen vom Tropf abhängen. Und es geht doch nicht an, dass wir ein 3 Monate altes Kind unterm Herz seiner Mutter einfach in viele Teile zerstückeln. Wer in das Auge eines Kindes schaut, der weiß, wie gerne es lebt, so gerne wie Sie und ich. Der Abtreibungsparagraf 218 ist eine schwere Hypothek auf unserem Volk. Jedoch hat ein Grundrecht auf Leben. Und wir können nicht wieder anfangen, in diesen Tagen und Monaten auf Mauern und Plätzen zu schreiben: Ausländer raus! Jeder hat ein Grundrecht auf Leben. Und jedoch braucht das Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Es geht doch nicht an, dass einige nur in Ghettos und Homelands und Reservaten leben dürfen. Es geht doch nicht an, dass einige nur hinter Mauern gehalten werden. Vor wenigen Monaten besuchte ich Dr. Theo Lehmann, für dessen Auto ich gestern bettelte, und ich Ihnen sehr dankbar bin, dass Sie die 4 Räder bezahlt haben. Die Kupplung lege ich schon selber drauf. In Karl-Marx-Stadt im früheren Chemnitz hatte er alle 4 Wochen einen Jugendgottesdienst, 5:30 Uhr. Schon 5:30 Uhr ist die Kirche mit 2000 Plätzen von jungen Leuten besetzt. Und nach einer Stunde Gottesdienst wird dieser Gottesdienst für die Draußenstehenden wiederholt. Und das drüben in der DDR. Und anschließend sagte ich ihm: Theo, dich brauchen wir. Komm zu uns in den Westen. Und dann sagte er: Wo sind eure Jugendgottesdienste? Wo sind eure 2000 junge Leute? Wo? Nein, nein, nur eines. Ich möchte schon einmal gerne in meinem Leben Stuttgart sehen, und Köln und Berlin, vielleicht auch Paris. Nur einmal sehen. Ich gehe ja wieder zurück, meine jungen Leute brauchen mich und ich brauche sie. Aber nicht reisen dürfen, das ist entsetzlich schwer. Es geht doch nicht an, dass eine nur in ideologischen Rastern denken dürfen. Es geht doch nicht an, dass einige ihre Überzeugung nicht aussprechen können. Jeder braucht dieses Selbstbestimmungsrecht auf Leben. An diesen Gedankengängen saß unser junger Mann. Und dann tat er etwas ganz Entscheidendes. Er verglich nämlich seinen erträumten Lebensraum mit dem Spielraum, den ihm sein Vater einräumte. Das Grundrecht auf Leben ist eigentlich unbestritten, aber mein Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Und dann überkam ihn die heimliche Angst. Er könnte sein Leben nicht voll zum Zuge bringen. Er könnte daheim etwas versäumen. Er könnte daheim zu kurz kommen. Das eigentliche Glück liegt außerhalb Ortsetters. Ist das nicht auch unsere geheime Befürchtung? Man könnte, wenn man entschiedener Christ wird, sein Leben nicht voll auskosten können. Man könnte bei diesem Herrn etwas versäumen. Man dürfte an diesem sprudelnden Kelch des Lebens nur schnuppern. Austrinken dürfe man ihn auf keinen Fall. Ist das nicht auch unsere geheime Befürchtung? Christenleben sei letztlich nur ein halbes Leben. Das lohnende Leben liegt außerhalb. Unser junger Mann spielte nicht Prometheus, der mit dem Fuß auf den Boden stampfte und dann die Faust gegen den Himmel ballte und schrie: Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne. Nein, er spielte nicht Prometheus, er spielte mit dem Gedanken, Weil mir der Vater letztlich nur die kurze Leine gibt, führe ich ein Hundeleben. Aber ich möchte wie ein Mensch leben, deshalb muss ich diese Leine kappen. Und in diesen Tagen ging jene Verwandlung in ihm vor, dass sich diese Liebe zum Vater in Hass verkehrte. Und es kam zu jener merkwürdigen Unterredung, als der Sohn sagte: Du, Vater, hast du einen Augenblick Zeit für mich?
Sicher.
Immer für dich? Der Vater setzte sich und als der Sohn nicht herausrückte, meinte der Vater: Was ist denn? Und dann sagte der Sohn: Du, ich will richtig leben. Ich gehe in die Stadt. In deinem Hof ist es mir zu eng. Gib mir das Geld, das mir gehört. Und dann der Vater. Alle Eltern müssen sich das merken. Der stand nicht auf und sagte: Du Bürschchen, dein Denkschluss ist ein Kurzschluss. So einfach liegen die Dinge nicht. So sagte er nicht. Er schlug auch nicht mit der Faust auf den Tisch und sagte: Diese Unverschämtheiten dulde ich nicht. Das kommt mir gerade recht, das Geld, und du bleibst hier. So sagte er auch nicht. Und er tat auch nicht das Dritte, dass er eine Träne ins Auge setzte und dann zu flennen begann. Ist das der Dank für 18 Jahre Kleidung, für 18 Jahre Essen, für 18 Jahre Lieben? Liebe, o Undank ist der Weltenlohn. So sagte er nicht. Dieser Vater blieb bei seiner Liebe. Dieser Herr ist der Einzige, der immer auf der Ebene der Liebe bleibt und bei dem es nie und gar nie in Hass abrutscht. Er dreht sich um, geht an den Kassenschrank und legt ihm das Geld hin. Der Sohn darf gehen. Jeder darf gehen. Wir sind keine Lebewesen, die von Instinkten getrieben sind. Wir sind keine Marionetten, die an Fäden hängen. Wir sind keine Puppen, die nach seiner Liebesmelodie tanzen müssen. Wir sind Menschen mit einem Grundrecht auf Leben und dem Selbstbestimmungsrecht des Lebens. Jeder ist seines Glückes Schmied. Dieser junge Mann ging. Er machte es nicht wie jener andere, von dem ich las, der wohl aus der Kirche austrat. Und der dann, als das Kind geboren wurde, wieder ins Pfarramt kam und sagte, man müsse doch dieses Kind taufen, man könne am Kind nichts versäumen. Und als dann die Mutter starb, dann bat er den Pfarrer, doch schnell die Beerdigung zu halten, weil man einen Menschen nicht verscharren könne wie irgendein Tier. Und als es selbst mit ihm ernst wurde, da bat er mit ihm doch ein Vater unser zu sprechen, weil man ja nicht wissen könne, was kommt. Nein, das tat er alles nicht mehr. Wenn schon, dann schon. Wenn schon leben ohne Gott, dann auch sterben ohne Gott. Und so ging er. Und so ging er. Und nun hatte er jenes Leben voller Liebe. Liebe zu den Frauen. Er hatte Freundinnen en masse. Liebe zum Alkohol. Der Wein floss in Strömen. Liebe zum Essen. Die Speisekarten waren ein einziges Gedicht. Er schöpfte alles bis zum letzten Grunde aus. Und dann passierte es. Saint-Exupéry, der Franzose, sagte so: Man kann nicht immer aus Eisschränken leben. Man kann nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Man kann nicht immer Whisky trinken. Man kann nicht immer Fernseher gucken, wenn dann nach den Programmtafeln nichts mehr kommt. Einmal ist ein Sättigungsgrad erreicht. Er begann die Frauen zu hassen, die nur an seinem Geld interessiert waren. Er begann die Freunde zu hassen, die nur an einer Runde Bier interessiert waren. Er begann die ganze Welt zu hassen. Er floh aus der Stadt und verdingte sich bei einem Bauern. Der kein Hundeleben führen wollte, der landete bei den Schweinen. Das Glück lag nicht außerhalb Ortseders. Er rief, ich lebe, ich bin frei. Und dann hatte ihn die Einsamkeit und er musste diesem Lebensstil folgen. Er rief, ich bin frei. Und dann hatten ihn die Triebe und er musste sie befriedigen. Er rief, ich bin frei. Und dann hatte ihn das Heimweh und er musste dies alles tun. Sehen Sie, so sieht die Freiheit aus, die wir uns wünschen. Gebunden sein müssen, nicht mehr anders können. Unter einem Herrn stehen wir immer, entweder. Wir stehen unter Gott und sind damit Kinder Gottes und haben die Freiheit, im Vaterhaus aus- und einzugehen. Oder wir stehen unter uns selbst, unter unseren Trieben und Lüsten und Sorgen und Nöten und damit in der größten Unfreiheit, die es überhaupt gibt. Wir sind nicht Herren dieser Welt, sondern, wie Luther mit Recht bemerkte, wir sind nur die Schlachtfelder zwischen den Herren. Sehen Sie, mit aller Deutlichkeit sind wir an diesem Abend wieder gefragt. Wollen wir Kind des einen oder Knecht der vielen anderen sein? Wollen Sie Freiheit oder Fesseln? Wollen Sie Liebe oder Hass? Das Wahlrecht muss jeder ausüben. Liebe oder Hass? Der junge Mann hat sich noch einmal besonnen und er kehrte um. In 3 Schritten erreichte er das lohnende Ziel. Diese 3 Schritte sind das Schrittmaß bis zum heutigen Tag, das wir nachgehen können und sollen, wenn uns etwas an diesem Leben liegt. Erstens, er kam zu sich. Wie viel Taglöhner hat mein Vater, die Essen genug haben und mir knurrt der Magen? Vor sein inneres Auge trat die Gestalt des Vaters und ich frage, ist er ein meditativer Typ geworden? Hat damals schon die meditative Welle ihn erreicht? Heute liegen sie auf den Boden, heute sitzen sie in den Sessel mit stierem Blick, heute reisen sie ins Kloster bis nach Japan, um wieder zu sich zu kommen. Liebe Freunde, zu sich kommt man nicht, wenn man die Treppen in sein Inneres hinabsteigt. Weil wir Gott verloren haben, haben wir uns selbst verloren. Und wenn wir uns selbst finden wollen, müssen wir wieder diesen Vater finden. So hängen die Dinge zusammen. Und deshalb kam er letztlich nicht zu sich, sondern er kam wieder auf dieses Bild des Vaters. Die schönste und beste Meditationsform bis zum heutigen Tag ist das Gebet. Im Gebet steht dieser Vater wieder vor uns, der darauf wartet, bis wir zu ihm kommen. Es ist gut, wenn man nicht zu allem kommen muss, zum Urlaub machen, zum Essen und zum Schlafen und zum Zeitunglesen. Wenn man wieder so zu sich kommt, dass einem dieses Bild des Vaters vor Augen tritt. Er kam zu sich. Und das Zweite, er schlug in sich. Er schlug nicht um sich und machte alle anderen für seine miese Lage verantwortlich. Heute verteilt man ja die Schuld in allen Richtungen. Die einen verweisen auf ihre negative Erbanlage. Der Uropa war schon ein Quartalsäufer. Was kann ich dafür, dass mir das Bier schmeckt? Oder die anderen stellen das erzieherische Versagen der Eltern an den Pranger. Sehr modern. Die Eltern haben mit ihrem autoritären Erziehungsstil mich total verformt. Und die Dritten zeigen auf eine krankmachende Gesellschaft. Bei so viel Repression gibt es keine gesunde Entwicklung. Was bleibt mir schon übrig, als auszuflippen und kaputt zu machen, was kaputt macht? Der aber schlug nicht um sich. Er schlug in sich und sagte auch nicht mit Jean-Paul Sartre, dass alle Gewissensbisse nur Fliegen seien, die man so verjagen müsse. Er sagte den schwersten Satz, den ein Mensch über die Lippen bringen kann. Er sagte nicht, Herr, Entschuldigung, ich bin ein bisschen entgleist. Ich habe einige über den Durst getrunken. Ich befand mich in schlechter Gesellschaft. Es war alles ja nicht so böse gemein. Verzeih's mir, Herr. So sagte er nicht. Er sagte, ich habe gesündigt. Ich bin abgehauen. Meine ganze Lebensrichtung war falsch. Ich wollte ohne dich leben. Ohne Gott leben wollen, das ist Sünde. Ohne Gott denken wollen, das ist Sünde. Ohne Gott handeln wollen, das ist Sünde. Sünde ist die Kunst des Lebens ohne Gott. Solch ein Lebenskünstler wollte er nicht bleiben. Und so kam er zum Vater. Manche wollen es auch. Und dann schieben sie es auf die lange Bank. Da wollte man ein paar Zigaretten weniger rauchen, weil einem das Zeug auf die Lunge sitzt. Da wollte man mit den Alten anders reden, weil der rüde Ton nicht ins Hause passt. Da wollte man seiner Freundin endlich einmal die Wahrheit sagen, weil dieser Umgang untereinander so nicht weitergehen kann. Und dann hat man weitergeraucht wie ein Schornstein. Und dann hat man kein Sterbenswörtlein gesagt und der miese Ton zu Hause blieb. Hab nicht die Recht, die gesagt haben, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert sei. Er ging heim zum Vater. Er schob's nicht auf die lange Bank. Die lange Bank ist immer der beste Sitzplatz des Teufels. Und dann ging er nicht zuerst zur Kleiderreinigung, um sich sauber zu machen. Auch beim Friseur tauchte er nicht auf. So wie er war, mit seinem Schmutz und seinem Dreck kam er. Und als der Vater ihn sah, da holte er nicht das Sündenregister. Da rieb er ihm nichts unter die Nase. Da langte er nicht nach dem Ochsenschwanz und schrie, scher dich. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Freunde, so ist unser Gott. Er ist kein ferner Nebel oder eine nebelhafte Ferne. Er ist kein sturer Weltenlenker, der in Brudersphären Wettgesang den vorgeschriebenen Lauf verlendet. Er ist kein strenger Richter, der mit dem Stecken kommt. Nein, der erbarmende und barmherzige Gott ist er, der das lohnende Leben schenken will. Billig wurde ihm das nicht. Es hat ihn viel gekostet, nicht nur ein bisschen Überwindung, sondern seinen einzigen Sohn, den hat er ins Kreuze schlagen lassen, damit wir nicht mehr zu Kreuze kriechen müssen. Weil Jesus die ganze Verlorenheit auf sich nahm, deshalb müssen wir nicht mehr verloren sein. Weil er den ganzen Sündenlohn bezahlte, deshalb können wir ein lohnendes Leben bekommen. Weil er den ganzen Hass dieser Welt auf sich zog, deshalb, Freunde, deshalb gibt es ein Leben in der Liebe. Der Franzose Bernard hat jenes Bild gezeichnet, das mir nicht aus dem Sinn geht. Ein Flachdach, irgendwo in der Provence. Darauf steht ein Vater, die Hände über die Augen gelegt, und er späht in die Ferne. Seine ganze Erscheinung ist Erwartung, Erfüllung, Sehnsucht. Wissen Sie noch, dass Gott so nach Ihnen ausschaut? Wissen Sie, dass Gott Sie so liebt? Kehren Sie um. Heute. Wir beten. Herr Jesus, ich möchte umkehren. Nichts mehr verstecken müssen. Die Hassgedanken nicht, die Habgier nicht, die Lüge nicht, die Angst nicht. Ich möchte umkehren, Herr, und aufatmen. Du kehrst dich zu mir um. Du siehst mich in der Ferne. Du fängst mich auf. Du hebst mich hoch. Du stellst mich auf die Füße. Danke, Herr. Danke. Amen.